Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich muss so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein, liebe Gemeinde, als mich meine Mutter gebeten hat, zur Post zu gehen. Das war so. Mein bester Freund aus der Grundschule war nach Pakistan umgezogen. Tatsächlich, weil sein Vater dort die Verantwortung für das ganze Asiengeschäft seiner Firma übernommen hatte. Die Mutter von meinem Freund war auch die Freundin von meiner Mutter geworden. Also Familie Kampe und diese andere Familie, die jetzt in Karachi in Pakistan wohnte, die standen weiterhin in engem Kontakt, weil eben mehrere Familienmitglieder befreundet waren. Und wenn wir die anderen gefragt haben, wie geht's euch denn so in diesem ganz fremden Land? Da haben sie geantwortet, also eigentlich ganz gut, aber es gibt eine Sache, die uns wirklich fehlt. Was uns am meisten fehlt, das ist eine richtig gute Salamiwurst. Denn in Pakistan, einem muslimischen Land, da gibt es kein Schweinefleisch. Da gibt es schon andere Art Wurst, aber keine Schweinesalami, wie diese Familie sie einfach geliebt hat. Meine Mutter, gutmütig, wie sie war und immer noch ist, möchte ihren Freunden also eine Schweinesalami zu Ostern schicken. Also kauft sie eine, packt ein Paket, klebt es zu, adressiert es und während sie schreibt, Karachi, Pakistan, da fällt ihr ein, ist das denn überhaupt erlaubt? Schweinefleisch nach Pakistan? Nicht, dass dieses Paket vom pakistanischen Zoll konfisziert wird. Philipp, fahr doch mal bitte zur Post und frag mal nach, ob man Schweinefleisch nach Pakistan schicken darf. Philipp, das bin ich, nimmt sein Fahrrad, fährt zur Post, damals gab es noch eine eigene Postfiliale in jedem Dorf, und fragt dort nach. Woran meine Mutter nicht gedacht hatte, und was mir auch nicht klar war, diese Geschichte hat sich an einem 1. April zugetragen. Was die humorvollen Schalterbeamten bei der Post nicht wussten, wir wollten wirklich eine Schweinesalami nach Pakistan schicken. Kurz gesagt, die Schalterbeamten haben sehr gelacht. Salami-Wurst nach Pakistan! April, April! Ich habe keine Auskunft bekommen. Und meine Mutter deswegen auch nicht. Wir haben die Wurst einfach so nach Pakistan geschickt. Und sie ist tatsächlich angekommen. Und deswegen fragen wir mal, handelt es sich bei der Osterbotschaft nicht vielleicht auch um einen April-Scherz? Wir haben heute den 1. April. Den Jüngern muss es jedenfalls so vorgekommen sein. Stellt euch vor, die Frauen kommen vom Grab wieder nach Hause und sie reden irgendwas von Lea, Engel, auferstanden. Wir haben ihn gesehen, er wird uns vorausgehen, der Stein war weggerollt. So was Ähnliches reden da diese Frauen und die Jünger müssen geantwortet haben, ist denn heute 1. April? Das meint ihr doch nicht ernst. Müsst ihr denn jetzt solche blöden Späße machen? Unser Lebenstraum ist zerplatzt. Hey, Jesus ist tot, auf den haben wir unsere ganze Hoffnung gesetzt. Was soll da das Gerede von Auferstehung und Lea? Sowas gibt's doch gar nicht. Selbst seriöse Medien bringen ja jedes Jahr zum 1. April bewusste Falschmeldungen. Und zwar sind diese Nachrichten dann so übertrieben falsch, dass es einem schon irgendwie komisch vorkommen muss. Und dann fällt es einem ein, ach ja, heute ist ja der 1. April, das muss ich also nicht ernst nehmen. Und so denken manche Leute auch im Hinblick auf die Osterbotschaft so. Vielleicht sogar im Hinblick auf das ganze Christentum. Ah, das muss man ja nicht ernst nehmen. Das ist so übertrieben, das kann doch gar nicht wirklich sein. Also entweder es ist ein Scherz oder ein Märchen, eine erfundene Geschichte für diejenigen, die es nötig haben. Und dann lachen sie über das angeblich leere Grab und über die Menschen, denen der Auferstandene erschienen ist. Und dann sagen sie sich, irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Irgendwann wird jeder April-Scherz mal aufgelöst und man merkt, es war alles nur ein Märchen. Für die christliche Gemeinde in Thessalonich war Schluss mit lustig, als die ersten Gemeindeglieder gestorben sind. Das hätten sie nicht erwartet. Wollte Jesus nicht schon bald wiederkommen? Wollte er uns nicht den Tod ersparen? Sollte nicht das Reich Gottes anfangen, bevor jemand von uns Christen stirbt? Solche Fragen haben die Christinnen und Christen in Thessalonich sehr herausgefordert. Und daher hat Paulus, er hatte die Gemeinde vorher gegründet, hat er ihnen einen Brief geschrieben. Und diesen Abschnitt, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, haben wir eben als Lesung gehört. Auch heutzutage, liebe Gemeinde, gibt es solche Anfechtungen. Vielleicht sehen sie bei uns anders aus. Aber das Leben als Christ ist nicht immer leicht. Da gibt es den Spott der Familienangehörigen, wenn wir in den Gottesdienst oder zu anderen Gemeindeveranstaltungen gehen. Da gibt es Krankheiten, die wir nicht so leicht wegstecken. Da sterben immer noch Menschen, die wir eigentlich nicht hergeben wollten und deren Verlust so unglaublich schmerzt. Oder wir kommen in sehr anstrengende Lebensphasen, von denen wir nicht wissen, ob wir sie meistern werden oder wie. Und dann fragen auch wir uns, was ist jetzt mit unserem Glauben? Wo ist der lebendige Jesus jetzt? Ist das Ganze vielleicht doch nur ein schlechter Scherz gewesen und in echt war alles ganz anders? Der heutige Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief gibt einen Hinweis darauf, dass die Christen damals durchaus geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Da steht nämlich, wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also das steht für sie fest. Dieser Glaube ist da. Nur gehen die Thessalonicher noch nicht den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende auch für uns. Es gibt manches, was wir glauben, aber wir ziehen noch nicht die Konsequenzen daraus. Den Thessalonichern ist noch nicht klar, was das für sie bedeutet. Sie haben diese Grundlage. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber sie denken, Jesus könnte sie nur retten und diese Auferstehung hätte nur eine Bedeutung, solange sie noch leben. Sie kommen nicht darauf, dass die Auferstehung von Jesus auch Konsequenzen für sie selbst hat, Konsequenzen, die noch größer sind als nur in diesem Leben. Und deswegen muss Paulus ihnen erst die Augen öffnen. Jesus hat den Tod überwunden und das hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Nicht nur Jesus ist auferstanden, sondern dass er lebt, das hat auch Konsequenzen für euch. Denn wenn der Tod nicht mehr endgültig ist, und wenn Jesus lebt, dann ist er nicht mehr endgültig, hat nicht mehr das letzte Wort, dann ist er auch für euch nicht mehr endgültig. Wenn Jesus auferstehen konnte, dann könnt ihr das auch. Wenn Gott der Vater Jesus auferwecken konnte, dann kann er auch euch auferwecken. Und so gewinnt das Wort Auferstehung für die Thessalonicher an Weite. Es zählt nicht mehr nur, was an einem anderen geschehen ist, sondern auch das, was für Gott in Zukunft mit mir möglich sein wird. Und so eine Weite tut auch uns heutzutage gut. Ostern ist nicht nur das Erinnerungsfest an etwas, das damals passiert ist. Ostern ist das Auferstehungsfest für hier und heute. Für dich und mich. Nicht nur Jesus und nicht nur in Jerusalem und nicht nur vor 2000 Jahren, sondern hier und heute. Auferstehung ist kein Ereignis der Vergangenheit. Doch, okay, ja, das auch, denn Jesus ist damals wirklich auferstanden. Aber Auferstehung ist auch ein Ereignis der Gegenwart. Hier und jetzt leben wir anders, wenn wir verstanden haben, dass der Tod nicht das Letzte sein wird. Und Auferstehung ist auch ein Ereignis der Zukunft. Zwar werden wir zwischendurch sterben, aber wir werden wieder auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Ostern ist nicht das Fest, dass wir sagen, glauben wir, dass er damals auferstanden ist, ja oder nein. Und wenn wir sagen, ja, dann ist gut, dann können wir feiern. Sondern Auferstehung hat Konsequenzen für uns heute und das Osterfest geht weiter. Deswegen haben wir nicht nur gestern am eigentlichen Auferstehungstag Ostern gefeiert, wir feiern heute nochmal und die ganze Osterzeit kommt ja jetzt erst. Und ich sage sogar über Pfingsten hinaus, nämlich an jedem Tag dürfen wir uns daran erinnern, Jesus lebt und er lebt mit uns heute und das hat für uns heute Konsequenzen. Wir haben das endgültig wahre Leben, das ewige Leben, das Gott sich schon immer so für uns vorgestellt hat. Und Paulus benutzt hierfür großartige Bilder. Er schreibt von einem Ruf, den offenbar alle Menschen hören können. Vielleicht, um dieses Bild in die heutige Zeit zu übertragen, man kann es sich so vorstellen, als ob alle Handys der Welt gleichzeitig klingeln würden. Und dann ist allen klar, oh, jetzt passiert was Außergewöhnliches und das geht alle an. Paulus schreibt von der Stimme des Erzengels, von der Posaune Gottes. Er schreibt, dass die Toten auferstehen. Paulus malt uns eine Entrückung in die Wolken vor Augen. Wir treffen uns in den Lüften untereinander und mit Gott. Kleiner ist unsere Hoffnung nicht. Das sagen die Bilder uns heute auf jeden Fall auch noch. Kleiner ist die Hoffnung nicht, als dass sie alle Welt betrifft. Jeder wird es sehen. Das geht an niemandem spurlos vorüber. Und unsere Hoffnung als Christen ist es, wer zu Jesus gehört, wird auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Nicht nur damals, sondern jetzt können wir anders leben und in Zukunft werden wir alle auferstehen und das ewige Leben haben. Alle, die auf Jesus vertrauen, werden bei Gott sein, werden das ewige Leben haben. Egal, ob wir zu diesem Zeitpunkt schon gestorben sind, dann werden wir auferweckt, oder ob wir noch leben, wenn Jesus kommt, dann werden wir direkt entrückt. Jedenfalls, kein Tod braucht uns mehr zu erschüttern. Und jetzt kann man sagen, das geht doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Und solche Menschen gab es immer zur Zeit von Paulus und solche Menschen gibt es heute. Paulus nennt sie die anderen, die keine Hoffnung haben. Solche Menschen leben auf den Tod zu, weil sie sagen, es gibt ja nichts anderes als den Tod. Also was wartet auf mich früher oder später? Der Tod, auf den leben sie zu. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob wir auf den ewigen Tod zuleben oder ob wir auf das ewige Leben zuleben. Ob die Bilder des Paulus uns ermutigen, Gottes große Zukunft zu erwarten oder ob wir darüber lachen und in selbstgewählter Hoffnungslosigkeit verharren. Oder, wenn ihr mir das erlaubt, dann bringe ich doch noch mal mein eigenes Bild hinein. Kommt die Wurst nach Pakistan oder nicht? Lasse ich mich einschüchtern vom Gelächter der Postbeamten oder verschicke ich die Wurst einfach und glaube ich einfach dran? Und deswegen sage ich, heute geht's um die Wurst. Ich hatte Horst eigentlich gebeten, dass er das sagt. Heute geht's um die Wurst und dass ich das dann erklären werde. Es geht um die Wurst, weil ich diese Geschichte erzählt habe und weil es wirklich um die Wurst geht, nämlich darum, wie wir leben können. Es geht um alles, es geht um unsere Grundlage. Es geht darum, halten wir die Auferstehung für einen Aprilscherz oder können wir daran glauben, dass die Evangelien das zuverlässig erzählen und dass das wirklich geschehen ist und dass es nicht nur damals geschehen ist, sondern dass es für uns heute passiert ist und dass wir anders leben können und anders leben werden, wenn das wahr ist. Es geht im wahrsten Sinne um die Wurst. Daran entscheidet sich alles. Und jetzt kann man sagen, Schweinesalami gehört doch nicht nach Pakistan. Ebenso wie manche sagen, Auferstehungsglaube passt doch nicht in ein modernes Weltbild. Aber die Salami ist damals in Pakistan angekommen. Und die Familie meines Freundes hat sie genossen. Und es war kein Aprilscherz, auch wenn die Postbeamten es mir 8-Jährigem einfach nicht geglaubt haben. Sondern es war wirklich ernst. Wir wollten Salami nach Pakistan schicken und wir haben es getan. Meine Mutter wollte auch mich nicht reinlegen, sondern sie hat es mit allen gut gemeint. Und so ist es ein Unterschied nicht für irgendwann, für das Leben nach dem Tod, sondern auch schon jetzt, für dieses Leben, ob die Auferstehung von Jesus tatsächlich etwas mit mir zu tun hat oder ob man das einfach nur so dahin sagt. Die zentrale Osterbotschaft lautet, Gott ist mächtig. Er ist so mächtig, dass der Tod überwindbar ist. Und Gott hat den Tod überwunden. Dass Jesus auferstanden ist, das war ein unglaublicher Triumph über die dunklen Mächte des Daseins. Und diesen Triumph feiern wir heute noch. Karfreitag hatte ein Happy End und Ostern ist dieses Happy End. Deswegen hat auch unser Leben und deswegen hat auch die ganze Welt ein Happy End. Denn wir Menschen müssen uns sogar vor dem unausweichlichen Ende unseres Daseins nicht mehr fürchten. Wenn Gott seinen Sohn aus den Fängen des Hades zurückholen konnte, dann klappt das garantiert auch bei uns. Ja, wenn das Gute so unverfroren über das Böse zu siegen mag, dass wir an Ostern lachen können, dann dürfen wir auch in allen anderen Lebenszusammenhängen darauf vertrauen, dass der Himmel auf unserer Seite ist und dass das Gute stärker ist als das Böse. Und so erzählt die Ostergeschichte anschaulich vom Sieg des Lebens über den Tod, vom Triumph der Hoffnung über die Angst, von der Überwindung der Trostlosigkeit durch das Vertrauen. Und wer das glauben kann, der wird anders leben, zuversichtlicher, gelassener, hingegebener, fröhlicher. Hier und jetzt anders leben, darauf kommt es an. Das bedeutet Ostern. Sich nicht mehr vom Tod bestimmen lassen, sondern das Leben feiern. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.